Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Franco Foda ist Geschichte. Gestern gab es das Abschiedsspiel vor ihm mit dem 2:2 gegen Schottland. Gemessen an den Spielen war er der dritterfolgreichste Trainer der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Trotzdem hat er die WM-Qualifikation nicht geschafft und das mit einer Mannschaft, die internationale Größen hat, von Arnautovic bis Alaba. Was ist schiefgelaufen? Das frage ich jetzt Roland Kirchler. Roland Kirchler war ehemaliger Fußballnationalspieler und ist heute Leiter der Fußballakademie in Tirol. Herzlich willkommen, Herr Kirchler.
Hallo, grüß euch.
Herr Kirchler, wie fällt Ihre Bilanz zu Franco Foda aus?
Das in einem Satz zu sagen, glaube ich, ist ganz schwer, aber man muss in Österreich vielleicht auch mal irgendwo die Realität nicht aus den Augen verlieren und sagen, wir sind ein kleines Land mit einer beschränkten Anzahl an Fußballern, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele Spieler jetzt, ich spreche jetzt von Franco Foda, seiner Mannschaft, viele Legionäre, die natürlich auch in europäischen Top-Ligen spielen und daher dann auch der Fußballfan sagt, warum spielen wir dann mit diesen guten Spielern nicht weiter vorne mit oder haben wir uns qualifiziert? Also ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und Franco Foda hat für mich einen guten Job gemacht, hat für mich einen seriösen Job gemacht, das ist einmal wichtig. Er hat alles gegeben, was er kann. Der Franco ist halt, und ich habe auch nur gegen ihn gespielt als Spieler bei Sturm Graz, ist halt der Deutsche, sage ich mal, der was mit der deutschen Gründlichkeit und mit seiner Art und Weise, wie er oft vor die Kameras tritt, dann natürlich vielleicht nicht unbedingt oft dem Österreicher entspricht, unserer Mentalität. Aber ich glaube, er hat einen super Job gemacht und hat das Beste aus den Spielern rausgeholt. Ob man sich dann qualifiziert oder nicht, das liegt oft nicht am Teamchef, sondern an viele andere Kleinigkeiten auch.
Jetzt ist aber gerade in den letzten 2-3 Jahren zu beobachten, es gibt diese Höhen und Tiefen. Wir waren vor der Fußball-EM im letzten Jahr, haben wir keine guten Spiele abgeliefert bei der EM, ist es dann relativ gut gelaufen. Im Kopf haben wir noch nach wie vor das Spiel gegen Italien. Im Herbst ist es dann wieder gut gelaufen, jetzt wieder nicht. Liegt sie vielleicht nicht daran, dass Franco Foda Schwierigkeiten gehabt hat, ein Team zu formen, das dann Stabilität hat?
Das ist beim Teamchef immer das Thema, dass er natürlich wenig Zeit hat. Er hat die Spiele oft nur 2-3 Tage, beim Lehrgang vielleicht einmal eine ganze Woche zur Verfügung. Die kommen jetzt allen Teilen der Welt oder aus Europa, sage ich mal, der Welt nicht. Aber dann natürlich ein Team zu formen, das ist sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite sage ich immer, gute Fußballer, wenn die einen Sachverstand haben und einen Charakter haben, dann schweißt sich das von selbst zusammen. Meiner Meinung nach haben wir sehr, sehr gute Spiele gehabt, aber natürlich dann auch Phasen wieder, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und das ist im Fußball, im Vereinsfußball dann dasselbe. Im Vereinsfußball habe ich als Trainer aber die Möglichkeit, ein ganzes Jahr auf meine Mannschaft einzuwirken und ich habe einfach einen größeren Überblick über den ganzen Kader und über die Person selber auch. Also ich finde, dass der Franco das als Teamchef gut gemacht hat, natürlich immer wieder auf hohem Niveau der Kritik, weil in Österreich ist man ja nie zufrieden.
Es gibt 8 Millionen Teamchefs.
Mit was erreicht dem. Auf der anderen Seite haben wir uns auch für die Euro qualifiziert, wo wir sehr gute Spiele gehabt haben. Und ja, ich erinnere jetzt an das letzte Spiel gegen Wales, wenn die erste Chance von Baumgartner reingeht, dann stehe ich jetzt nicht da und rede über das Ausscheiden, sondern da stehe jetzt da, warum der Franco Foda so gut ist und warum wir in Österreich uns schon wieder qualifiziert oder das erste Mal für EM qualifiziert haben.
Jetzt haben Sie Wales angesprochen. Wenn man sich den Kader von Wales angeschaut hat, dann mit Ausnahme, Bale natürlich die große Ausnahme, aber ist bei Real im Prinzip auch im Abseits, war davor Urlaub. Viele Spieler sind bei zweitklassigen Mannschaften in England, gleichzeitig viele, wenn sie bei guten Mannschaften spielen, Ersatz. Und wir haben eigentlich eine Qualität am Platz gehabt, die von der deutschen Bundesliga bis Real Madrid, bis Arnautovic in Italien. Also irgendwas muss da ja nicht stimmen.
Boah, das ist schwer zu sagen. Gell? Natürlich, eine nichts geht über ein Team, sage ich mal. Gell? Also die Gemeinschaft von einem Team, das kann einfach so viel bewirken. Ich war selber Trainer und wenn die Mannschaft eine Eigendynamik kriegt, dann kann man oft einmal aus einer vermeintlich schlechterer Qualität von einer Mannschaft, kann man dann viel, viel mehr rausholen. Ich erinnere an unseren ersten Meistertitel zu meiner Zeit in Tirol, wo wo wir eigentlich nur die fünftbeste Mannschaft in Österreich waren und dann aber österreichische Meister geworden sind, obwohl es Rapid, Sturm und Austria mit einem viel, viel besseren Mannschaften gegeben hat und jeder hat gesagt, die Tiroler schaffen das nie. Und wir haben durch unsere Gemeinschaft dann auch unsere vermeintlich kleinere Qualität dann einfach hat den Ausschlag gegeben. Und so ist es halt dann auch im Nationalmannschaftsfußball. Das hat aber nichts mit der Qualität des Trainers zu tun, sondern einfach mit anderen Mechanismen, die im Fußball auch greifen. Das heißt Zusammenhalt, also die Mannschaft länger zusammen spielen zu lassen, wenig zu verändern und natürlich auch dann mit Siegen eine positive Stimmung entwickeln. Und natürlich, muss man schon auch sagen, der Teamchef, der Typ des Teamchefs, ich erinnere jetzt an unseren Didi Constantini, der eher mit Charisma das gemacht hat. Das ist natürlich schon wichtiger, dass die Spieler einem Trainer folgen müssen.
Bevor wir zur Frage gehen, wer könnte Teamchef werden, ist es vielleicht auch ein Problem, was man ja bei vielen Mannschaften auch beobachtet, dass die Spieler zu viele Spiele haben und dass die Nationalmannschaften dann, weil ja, wenn man so will, Underdogs plötzlich, ja, Nordmazedonien, okay, sie haben gestern verloren, aber gerade diese Underdogs dann keine Underdogs mehr sehen, weil eigentlich bei den arrivierten Mannschaften oder bei den erfolgreichen Mannschaften die Spieler kommen wie bei uns, die zu viele Spiele von Liga, Cup, Europa Cup oder Champions League bis Euro League in den Beinen haben.
Auf alle Fälle. Ich meine, das ist zum Diskutieren, dass man dann einfach das Programm der Nationalspieler, die ja dann international vertreten sind, also wie Alaba bei Real Madrid oder Arnautovic, dass das einfach dann zu viel wird. Jetzt haben sie noch die neuen Ligen eingeführt, also ein Spiel jagt das nächste. Man hat dann wieder die Nations League sogar dazu gemacht, also wieder mit drei Spielen. Ist zwar super zum Zuschauen für den Fußballfan, aber die Spieler haben dann teilweise 50, 60 Spiele, vor allem in England drüben, wenn man spielt, hat man dann bis zu, ich glaube, 70 Spiele 70, haben die ja noch. Und das ist mit den Vorbereitungsspielen noch dazu und im Sommer, also das ist fast unmachbar. Und die Flüge muss man auch noch rechnen. Also ein Fußballprofi ist für das natürlich auch trainiert, aber in Summe muss man sich ja dann wieder immer auch im Kopf motivieren und nicht nur körperlich, sondern man muss sich ja auch im Kopf immer wieder Ziele setzen und ja, das ist schon schwer für einen Fußballprofi, das Ganze unter den Hut zu bringen, ja, ganz klar.
Jetzt ist die Diskussion natürlich völlig in Gang, ist auch klar, wir sind in Österreich, das ist in Deutschland nicht anders. Peter Stöger, Andreas Herzog, Hasenhüttl, Adi Hütter werden jetzt einmal genannt, manche nennen auch Jogi Löw. Wo würden Sie hintendieren?
Muss der ÖFB eigentlich diese Frage entscheiden, weil es ist natürlich immer eine Frage des Geldes. Ich meine, Jogi Löw war unser Trainer, ich habe noch sehr viel Kontakt mit ihm. Ich weiß ungefähr, was er, also ganz genau hat er mir es nicht gesagt, was er in Deutschland verdient hat.
Aber würden Sie glauben, dass ein Jogi Löw sagen wird, okay, nach einer Cooldown-Phase, das würde mich interessieren.
Jogi Löw würde nicht Nein sagen. Ich sage jetzt beim Zidane, glaube ich nicht, dass er nach Österreich geht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber der Jogi Löw war einfach so verbandelt, sage ich mal, mit uns. Und so richtig, vor allem auch mit Tirol. Aber Österreich hat er auch bei der Austria Wien meist gewonnen. Der liebt auch unser Land, glaube ich, vor allem das Tiroler Landl. Und da würde man sogar, könnte ich mir vorstellen, dass er dann seinem Herz einen Ruck gibt und sagt, das mache ich jetzt sogar noch in meinem hohen Alter und ja, schaue, dass ich...
Über 60.
Ja, aber man hat dann im Alter dann nicht mehr so viel Energie, weil Teamchef zu sein, das braucht schon auch Energie. Ja. Okay, also ich spreche jetzt vom fußballhohen Alter, also nicht jetzt vom menschlichen. Ich glaube, der Jogi Löw lebt schon eine
Weile. Aber wo glauben Sie, wo ist jetzt die Kardinalfrage derzeit?
Kardinalfrage ist, was kann der ÖFB ausgeben, was will er haben, will er einen jungen, modernen Trainer haben, die dann natürlich auch mit Videoanalysen und solchen Sachen gut sind, will man einen Routinier haben, der schon einige Qualifikationen bestritten hat, der vielleicht mit dem Fußballauge dann eine Mannschaft zusammenstellt, vielleicht ein bisschen mit dem Bauchgefühl, also es hat ja alles im Fußball irgendwo seinen Sinn, will man eine Mischung, will man eine österreichische Lösung. Also es gibt viele offene Fragen, die ich jetzt leider nicht beantworten kann, aber die Namen, die Sie genannt haben, vom Peter Stöger über ja, Hasenhüttl, die sind alle nur irgendwo aktiv bei den Vereinen. Ich glaube, das ist noch zu früh für einen Adi Hütter oder für einen Ralf Hasenhüttl, aber der Peter Stöger, glaube ich, hat super Stationen gehabt. Ich bin mit Peter auch noch selber gespielt. Genau. Der hat das alle mal drauf. Ja, war früher schon mal für mich ein Kandidat, wo ich gesagt habe, schade, dass der Peter jetzt nicht gemacht hat. Aber Peter Stöger wäre sicher auf alle Fälle ein Thema, ja, was gut wäre.
Kommen wir ein bisschen zurück zu Tirol. Anlass, wir haben eigentlich außer Alessandro Schöpf oder in Herrn Friedl, der ja jetzt nicht spielen konnte, eigentlich niemanden, der so in dieses Team drängt, hängt wahrscheinlich auch damit mit der Situation zusammen in Tirol. Wie beurteilen Sie derzeit die Situation? Wir haben Wattens, das letzte Jahr eine sehr gute Saison gespielt hat, aber immer wieder mit Umbrüchen zu kämpfen hat, im letzten Tabellendrittel ist. Wacker, die Situation kennen wir, immer wieder etwas probiert. Was hakt an den Tiroler Strukturen in diesem Bereich der, sagen wir, der Bundesliga? Warum schaffen wir uns da nicht, uns zu etablieren?
Puh, da müssen wir das Radl ganz weit zurückdrehen, wo ich auch in Konkurs gegangen bin mit dem FC
2002,
Tirol.
2002, vor genau, 20 Jahren.
Genau, da war auch nicht alles Gold, was glänzt hat, aber wir, glaube ich, haben ein volles Stadion gehabt, wir haben gute Spieler gehabt, man hat auch aus dem eigenen Nachwuchs, wir, glaube ich, waren 7 Tiroler in unserer Mannschaft, auch viele Spieler integriert. Und dann sind wir in Konkurs gegangen und dann ist eigentlich der Fußball nicht mehr so richtig in Schwung gekommen. Man muss natürlich das oder kann das auch verbinden mit der Person von Gernot Langes, der sehr viel Geld einfach in diesen Verein gesteckt hat. Es war seinerzeit auch noch, sage ich mal, die Zusammenarbeit, Kooperation, so richtig war es auch nie, aber die Zusammenarbeit zwischen Wattens und Innsbruck noch leichter, weil eben der Gernot Langes Präsident von beiden Vereinen war. In den letzten 20 Jahren hat sich dann der Fußball ein bisschen komisch entwickelt, sage ich mal. Jeder hat auf sich selber geschaut, auf seinen eigenen Verein, was natürlich auch legitim ist. Aber in unserem kleinen Land Tirol, glaube ich, ist das nicht machbar. Und wenn man dann von Nachhaltigkeit spricht oder eigenem Nachwuchs und wachsen, von, dass etwas wachsen kann im Fußball, das ja sehr wichtig ist, vor allem, wenn man nicht so viel Geld zur Verfügung hat, da, glaube ich, haben wir in den letzten 20 Jahre ist jetzt mittlerweile schon her, viel falsch gemacht im Tiroler Fußball. Es waren halt immer wieder dann Leute da, die, ob es Investoren waren oder ob es dann irgendwelche Leute waren, die was Antrittsreden gehalten haben, wo ich gesagt habe, hallo, das ist in Tirol nicht machbar. Da muss man halt auch irgendwann einmal realistisch sein und sagen, was ist in unserem Land machbar und was nicht.
Aber was ist in unserem Land machbar? Ich weiß schon, es gibt immer Kritik an der Infrastruktur, zu wenig Sportplätze, vor allem in Innsbruck. Aber wenn man jetzt nach Ried schaut, wenn man nach Hartberg schaut, wenn man jetzt wieder nach Klagenfurt schaut, da, was machen die anders, was machen die besser? Ich meine, von den Verhältnissen könnte man sagen, sind wir ja fast auf einer Stufe, wenn nicht sogar besser.
Von den Verhältnissen muss ich infrastrukturell sagen, leider nein. Weil ich fahre jetzt auch alle Plätze ab, in der Akademie zumindest, und ich weiß auch, wie wo die Stadien stehen. Also da sind wir absolutes Schlusslicht, muss ich mal wirklich sagen. Nicht nur was die Akademie betrifft, sondern auch natürlich was den Profisport betrifft. Thomas Silberberger hat jetzt ja im Winter wieder zu Recht gejammert über die Situationen, dass dann alle Plätze gefahren sind. Habe selber in den Alltag gespielt vor ein paar Jahren, also was da draußen gestanden ist vor 12 Jahren und was jetzt draußen steht, da haben wir dann im Tiroler Fußball, und ich gebe jetzt nicht der Politik Schuld, sondern da haben wir generell einfach viel verschlafen. Nachhaltigkeit ist im Fußball immer was Gutes, das heißt, der eigene Nachwuchs sollte halt irgendwo dann auch langsam eingebaut werden. Ist jetzt auch ein Problem bei uns in Tirol, weil wir eine Verbandsakademie führen und eigentlich keinem Verein zugeordnet sind.
Was aber glücksvoll ist, wenn man jetzt die finanzielle Situation bei Wacker anschaut.
Was trotzdem mal der Glücksfall war, dass halt der Verein dann auch oder die Akademie nicht in den Konkurs gegangen ist. Aber im Endeffekt sind die Jungs, die gehören nicht uns und gehen dann zu ihren Vereinen oder nach, wenn ein Spieler ganz gut ist, nach Deutschland. Und es bleibt halt auch im Verein und in Tirol nichts Nachhaltiges über. Und das haben uns halt andere Vereine oder andere Bundesländer voraus, dass da meistens der Nachwuchsfußballer unter einem Profiverein integriert ist und dadurch dann auch wieder die Nachhaltigkeit und die Durchgängigkeit gegeben ist. Und das haben wir da schon verschlafen bei uns.
Führt mich zu meiner letzten Frage, was ich gesagt habe, ein Profiverein, wäre es nicht zielführend, dass man sagt, die einzige Lösung, damit Tirol wieder in den oberen Gefilden gut mitspielt vor vielen Zuschauern, wäre dann ein Verein, Wattens, Wacker oder wie man auch immer den nennt.
FC Tirol, oder? Hat einmal einer
gesagt. FC Tirol.
Ja, es gibt viele Ansatzpunkte. Gell? Wenn ich jetzt da sage, ja, ich will den FC Tirol, dann schimpfen mir die FC Wacker-Fans wieder, weil Wacker natürlich Tradition hat und die Fans auch super sind, das muss man ja auch mal sagen. Mhm. Und ich glaube, dass der Fußballfan in ganz Tirol einen FC Tirol gerne wieder haben würde, weil dann natürlich auch noch vieles im Herzen und im Kopf ist, dass das seinerzeit funktioniert hat.
Leider Gottes mit viel Geld, das man nicht gehabt hat, das muss man immer wieder an dieser Stelle sagen.
Aber unter Gernot Lange, sage ich mal, 89, 90, das war natürlich eine andere da war das Situation. Alles noch seriös. Ja. Seriösität ist natürlich auch ein Schlagwort, das was natürlich unbedingt da sein sollte. Also wenn ein Verein wieder irgendwann entstehen sollte, muss er seriös sein. Mit dem, für mich auch die Politik als Partner, das ist ganz klar. Und einen guten Unterbau im Nachwuchs. Das Thema Wattens und Innsbruck, also ich bin jetzt ja 30 Jahre in dem Thema involviert, bin ein Wattener und mein Stammverein.
Sie haben ja, glaube ich, bei Wattens gespielt, zum Schluss, glaube ich, 2008, 2009.
Genau, ich war der Trainer und Spieler, und aber sowohl in Innsbruck wie auch in Wattens. Und ich glaube, das Märchen, dass Innsbruck und Wattens einmal zusammen irgendwas machen wird, ich glaube, das wird ein Märchen bleiben, sage ich mal. Die Geschichte, die wird, glaube ich, nie funktionieren. Das vergleiche jetzt mit Rapid und Austria. Okay. Die mögen sich zwar jetzt auch mehr als wie früher, aber sie werden wahrscheinlich nie gemeinsam einen Verein führen. Also es wird immer diese zwei Vereine geben. In welcher Liga, das wäre interessant zu wissen, dass vielleicht einer oben ist, einer unten, und man kooperiert mit der Akademie noch einmal ganz drunter. Also das wären so Szenarien in Tirol, die vorstellbar sind, aber da müssten halt auch dann viele Personen zusammenkommen und viele Eitelkeiten einmal vielleicht unter den Teppich gekehrt werden, damit man dann einen einheitlichen Verein führen kann.
Roland Kirchler, vielen Dank für das Gespräch. Vom Fußball nach Südtirol. Südtirol versinkt derzeit in einem Politchaos. Es wurden Abhörprotokolle bekannt, in denen sich Parteifreunde Unfreundlichkeiten ausgetauscht haben, vor allem gegenüber Landeshauptmann Arno Kompatscher. Gleichzeitig steht der Vorwurf im Raum, es wurde versucht, Einflussnahme auf eine Ausschreibung für die Vergabe von Buskonzessionen zu nehmen. Wie es weitergeht, weiß derzeit niemand. Es stehen Rücktritte in Raum, es stehen Forderungen nach Rücktritten in Raum. Wie das alles einzuordnen ist, wie das einzuschätzen ist, wie es in Südtirol weitergeht, das frage ich jetzt den Südtiroler Politologen Günter Palava. Er war langjähriger Professor am Institut für Politikwissenschaften der Universität Innsbruck. Herzlich willkommen bei Tirol Live, Günter Palava.
Hallo.
Günter Palava. Was ist derzeit los in Südtirol? Was kommt am Ende raus?
Ja, wenn wir das wüssten, wären wir alle also beruhigt. Das Ende ist nicht noch absehbar, auch weil es jeden Tag neue Akteure gibt, die hier das Wort ergreifen. Wenn wir eine optimistische Sichtweise einnehmen, dann können wir sagen, dass sich die Südtiroler Volkspartei noch zusammenraufen wird. Es dauert ja nur noch ein gutes Jahr bis zu den Neuwahlen, zu den ordentlichen Neuwahlen. Man wird versuchen, sich also durchzuwursteln bis zum Oktober 2023. Das ist die optimistische Variante. Die etwas pessimistische ist, dass also hier eventuell der Landeshauptmann Kompatscher das Handtuch wirft, und das würde natürlich die Südtiroler Volkspartei in ein noch größeres Chaos werfen.
Weil Sie ins Spiel bringen, dass Arno Kompatscher das Handtuch werfen könnte, was ist die Ursache dafür? Ist es die Ursache, dass er eigentlich keine Mehrheit mehr hat in der Partei, obwohl ja der Skandal von seinen Gegnern ausgelöst wurde?
Ja, also Landeshauptmann Kompatscher hat weder im Landtag noch in der Regierung noch in der Fraktion und möglicherweise auch nicht in der Partei selbst, also nicht möglicherweise, sondern auch in der Partei selbst keine Mehrheit. Und das kommt ja bei den Protokollen sehr gut heraus, wo eben eine Gruppe immer wieder darauf hinweist, man wird also alles unternehmen, um, wie es jetzt wirklich heißt, um den Landeshauptmann hupfen zu lassen. Also es gibt eine Gruppe, die kein Interesse haben, dass Landeshauptmann Kompatscher also hier seine Arbeit weitermacht. Natürlich, das war Anfang 2018, wie die Legislaturperiode gewissermaßen begonnen hat. Aber diese Gruppe ist natürlich nach wie vor interessiert, dass Herr Kompatscher hier zumindest also eine nächste Legislaturperiode nicht mehr antritt.
Jetzt haben Sie schon gesprochen, man will den Landeshauptmann hupfen lassen. Dieser Ausspruch stammt ja von Landesrat Wittmann, den jetzt Kompatscher zum Rücktritt aufgefordert hat, den er so nicht akzeptiert hat. Jetzt hat er ihm die Kompetenzen entzogen. Aber wie ist es verständlich, dass man sagt, da ist eine Partei, die dermaßen in einen Sumpf versinkt, eigentlich schon vor 2014, es gab schon den Skandal damals um den Energieversorger, dass das akzeptiert wird und dass das eine Mehrheit hat, sagt, okay, wir lassen den Landeshauptmann über die Klinge springen und schwamm drüber. Wie ist das möglich?
Also es gibt hier ein strukturelles Problem innerhalb der Südtiroler Volkspartei. Seit 1992 mit der Abgabe der Streitbeilegungserklärung, wo also die Autonomie unter Dach und Fach gebracht worden ist, ist vor allem der ethnische Kitt weniger geworden. Und das hat zur Folge gehabt, dass also die Interessensgruppierungen und die Verbände sich immer stärker in den Vordergrund gedrängt haben und dieses gemeinsame oberste Primat der Autonomie und früher sagte man eben des Volkstums ist einfach weniger geworden, ist erodiert und an deren Stellen sind einfach die Interessenvertretungen getreten. Und das ist sozusagen letztendlich jenes Element, das also die Südtiroler Volkspartei seit Jahrzehnten, könnte man bereits sagen, mit sich schleppt. Und letztendlich hat man auch gesehen, dass es hier zwei Tische gibt innerhalb der Südtiroler Volkspartei, einen großen Tisch, der reich gedeckt ist, wo also die Bauern und die Wirtschaft sitzt. Und dann gibt es einen kleinen Tisch, der weniger gedeckt ist, wo also die Arbeitnehmer, die Frauen und andere kleine Gruppierungen sitzen. Also das, was früher die Volkspartei immer versucht hat, nämlich alle am großen Tisch
Also die
sitzen zu lassen, das
Sammelpartei.
ist ja die Sammelpartei in dem Sinn. Von der Sammelpartei können wir heute schon lange nicht mehr sprechen, auch weil sie nicht mehr also die große Mehrheit der deutschsprachigen und latinischsprachigen Südtiroler vertritt.
Wo sitzt Altlandeshauptmann Louis Durnwalder? Auf welchem Tisch sitzt er? Ist nicht er eine Schlüsselfigur dafür, dass es eben jetzt zu dieser Eskalation gekommen ist, weil der Konflikt rund um Anno Kompatscher, Parteichef Achammer und diesen zwei Lagern, der schwelt ja schon seit Jahren.
Ja, also Alt-Landeshauptmann Durnwalder spielt hier natürlich eine wichtige Rolle, auch weil er natürlich nach wie vor in der Partei ein großes Netzwerk hat. Da gibt es einige Punkte, die natürlich auffällig sind. Es ist auffällig, dass ein Landeshauptmann, der 25 Jahre lang dieses Land auch gut verwaltet hat, sich für ein privates Unternehmen stark macht, das also x Prozesse gegen jenes Land führt, das eben Landeshauptmann, Alt-Landeshauptmann Durnwalder angeführt hat. Das ist also bereits eine erste Anomalie. Die zweite Anomalie oder jedenfalls als Besonderheit besteht darin, dass also Alt-Landeshauptmann Durnwalder sich immer wieder in die Tagespolitik auch eingemischt hat, Kritik am Landeshauptmann am aktuellen. Ich bringe immer das Beispiel des Landeshauptmanns von Vorarlberg, Herbert Sausgruber, der 2011 abgetreten ist und seit damals nie mehr öffentlich das Wort ergriffen hat und sich nur bei karitativen Initiativen also gezeigt hat. Und ich möchte darauf noch einen Punkt, ist die vielleicht interessant. Die erste Frau des Altlandeshauptmanns, Gerda Furlan, hat also bei ihrer Trennung mit ihm ein Buch herausgebracht, das mit dem Titel Loslassen, und dieses Loslassen war auf ihren ehemaligen Mann gemünzt. Altlandeshauptmann Durnwalder schafft es nicht, die Macht loszulassen. Ja, und das ist eben das Problem, dass also hier ein nach wie vor relativ mächtiger Altlandeshauptmann sich in die Tagespolitik ständig einmischt.
Welche Fehler hat sein Nachfolger Arno Kompatscher gemacht? Hat er zu lange gezögert, um eine Richtungsentscheidung herbeizuführen? Wer hat das Sagen im Land? Jetzt wirft man ihm ja auch vor, dass er eigentlich sehr schwach reagiert, dass er, ja, seine Möglichkeiten sind ja auch beschränkt, aber dass er zu zögerlich agiert. Welche Fehler hat er gemacht?
Also, Landeshauptmann Kompatscher hat tatsächlich keine Mehrheit, weder in der Partei, also in der Regierung noch als im Landtag, haben wir bereits gesagt. Er hat also gewusst, er hat also gesagt, hat nicht alles gewusst, aber hat jedenfalls gewusst, was über ihn gesprochen wird. Seine Aussage gerade heute in der Früh war, dass er also eine gewisse Loyalität gegenüber der Partei auch hatte. Und erst jetzt gewissermaßen den gesamten Umfang dieser Intrige ist ihm bekannt geworden. Und erst jetzt will er natürlich auch dementsprechend also Entscheidungen herbeiführen, indem er auch den Landesrat Widmann sozusagen vor die Tür setzt. Also er argumentiert, dass er gewartet hat, in der Hoffnung, dass er mit der Partei hier eine Lösung findet und auch gegenüber Loyalität gegenüber der Partei. Aber offensichtlich ist also der Bruch zwischen ihm und Obmann Achammer dermaßen groß, dass also alles immer nur noch schief geht.
Könnte es auch sein, wenn Sie sagen, wenn Landeshauptmann Kompatscher nicht von sich selber Aktionen setzt oder sagt, ich gehe, dass er in der SVP gestürzt wird?
Nein, ich glaube nicht, dass er gestürzt wird. Ich bin sogar also ziemlich also überzeugt. Ich bin also für die optimistische Variante, dass sich die Partei bis zu den neuen Wahlen, zu den Wahlen im Herbst nächsten Jahres durchwursteln wird und dann gibt es einen Neuanfang. Es hängt natürlich doch ein bisschen davon ab, ob es noch einen Sonderparteitag gibt. Da muss man sehen, ob also, wie dann die Karten neu gemischt werden. Aber dieser Sonderparteitag wird ja erst, sagen wir, nicht also unmittelbar bevorstehen. Das, was natürlich Kompatscher hätte machen können, er hätte eben sein ganzes Gewicht als Landeshauptmann in die Waagschale werfen können und auch mit dem Rücktritt intern drohen können, um seine Forderungen durchzusetzen. Aber offensichtlich ist hier also die Gruppe jener, die ihn weghaben wollen, wären wahrscheinlich also sehr erfreut gewesen, wenn er das gemacht hätte, diese Drohung, und möglicherweise hätten sie ihn tatsächlich über die Klinge hüpfen lassen.
Am Abschluss, es lässt sich ja aus Ihren Wortmeldungen erahnen, Sie gehen nicht davon aus, dass nach den nächsten Wahlen, egal wann sie stattfinden in Südtirol, der nächste Landeshauptmann wieder Arno Kompatscher heißen wird.
Unter diesen Rahmenbedingungen kann ich mir das sehr schwer vorstellen, weil er in der Partei keine Mehrheit hat und weil auch viele seiner Initiativen von eben der Mehrheit auch immer wieder eingebremst werden. Ja, das ist also für mich schwer nachvollziehbar, wenn er sich nochmal zur Wahl stellen würde. Aber man muss auch sagen, in der Geschichte der Volkspartei, die Volkspartei hat immer, auch in den größten Krisen, es gab noch eine größere als diese Krise 1961, auch in den großen Zeiten der Krise hat sie immer wieder einen Weg der Gemeinsamkeit gefunden. Und obwohl hier die persönlichen Animositäten heute sehr groß sind, zumindest also bis zu den nächsten Landtagswahlen, wird sich vielleicht die Lage doch etwas beruhigen.
Günter Palaber, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Mit 9 Jahren kam Kayahan Kaya aus der Türkei nach Tirol. Seit wenigen Tagen ist er erster Vizebürgermeister der Stadt Wörgl. Heute darf ich ihn hier bei uns im Tirol Live Studio begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Kayahan.
Danke. Danke für die Einladung.
Bitte. In Tirol gibt es mehr als 300 Vizebürgermeister. Jetzt ist es so, jetzt sind Sie Vizebürgermeister mit einem Migrationshintergrund. Ist das für Sie noch immer schwierig, dass man sagt, okay, ich bin so etwas jetzt wie ein Quotenpolitiker für Migranten? Oder wie sehen Sie das? Weil das muss man ja auch dazu sagen, das wird ja immer wie Diskussion, so eine Besonderheit in diesem Land.
Also nein, ich sehe mich nicht so, weil in den letzten Gemeinderatswahlen in Wörgl war ich ja auf Platz 4, also in einem wählbaren Platz. Und seit Jahren bin ich auch der Stadtpartei Geschäftsführer in Wörgl und auch in JVP und AAB seit mehreren Jahren auch tätig. In der letzten Gemeinderatsperiode war ich auch in unterschiedlichen Ausschüssen und in Gremien auch aktiv, wie zum Beispiel Stadtmarketing, der mit dem Integration direkt ja nichts zu tun hat. Also für mich ist das Selbstverständlichkeit, also für mich und für meine Partei in Wörgl bin ich kein Quotenpolitiker.
Das heißt, das ist für Sie ist Normalität, aber richtig. Wenn man jetzt über Ihr Betätigungsfeld hinaus sieht und über, ist es nach wie vor eine Minderheit? Ist es, woran liegt es, dass sich zu wenige Menschen mit Migrationshintergrund, egal aus welchem Land sie kommen, zu wenig für die Politik interessieren oder dann auch engagieren? Woran liegt das?
Also ich habe den Eindruck, dass in den vergangenen Jahren diesbezüglich einiges dann geändert hat. Wenn wir die Gemeinderatswahlen in Wörgl noch einmal anschauen, da gibt es fast alle Fraktionen in Wörgl haben Kandidatinnen und Kandidaten Migrationshintergrund auf die Listen gehabt. Und auch in den Ausschüssen sind einige dann aktiv. Also es ändert sich sozusagen sehr, sehr viel.
Hängt das auch ein bisschen daran oder ist ein Punkt, dass wie es in den Gemeinden, wie es in den Dörfern, wie es in den Städten gelebt wird, dass man sagt, da kann ich die Leute auch sagen, bitte, ihr seid Teil unserer Gesellschaft, ihr seid Teil unserer Gemeinde, bitte nehmt auch dann aktiv teil.
Richtig, und es ist auch sehr wichtig, glaube ich, dass Menschen mit Migrationshintergrund und Politik sich beteiligen. Das war für mich auch sehr wichtig, weil man muss ja mitgestalten, man muss ja bei den Themen auch mitreden. Und das war in Wörgl so. Also die Leute waren sehr motiviert und haben dann auch gewählt.
Sie haben ja vorher gesagt, Sie sind 2016, haben Sie das erste Mal kandidiert, haben da gleich sehr, sehr viele Vorzugsstimmen in der ÖVP bekommen und sind dann ja praktisch in den Gemeinderat eingezogen. Was war Ihre ganz persönliche Motivation, in die Politik einzusteigen und vor allem in die Kommunalpolitik?
Also es gab damals schon im Jahr 2016 einige Punkte, mit denen ich selber nicht zufrieden war. Ich habe nach Möglichkeiten gesucht, mich aktiv einzubringen, mitzugestalten. Mörgel ist meine Heimatstadt. Also meine Frau, meine zwei Kinder, meine Eltern leben auch in Mörgel. Da wollte ich einfach mitgestalten. Und damals haben die Kolleginnen aus der Partei mich davon überzeugt, mich politisch zu engagieren. Und schließlich habe ich im Jahr 2016 auch kandidiert.
Jetzt ist es auch so, dass doch viele Politiker mit Migrationshintergrund jetzt nicht unbedingt bei der Volkspartei andocken, um es so zu sagen. Die meisten sind, sehr viele sind bei den Grünen, sehr viel bei den Sozialdemokraten. Was war Ihr Beweggrund, ÖVPler zu werden?
Also mein persönliches Umfeld und einige Vertrauenspersonen von mir haben mich damals von dieser Partei überzeugt, weil die ÖVP ist für mich die richtige Partei, weil bei ÖVP verschiedene Bevölkerungsschichten sehr stark vertreten werden, vor allem in den Bünden, aber auch engagierte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte auf der Gemeindeebene.
Jetzt sind Sie erster Vizebürgermeister. Hat das bei Ihnen was ausgelöst oder sagen Sie, okay, das ist ein Titel, das ist eine Funktion, das ist jetzt keine Veränderung?
Ich habe natürlich mehr Verantwortung, das ist mir bewusst, aber für mich ändert es persönlich nichts. Ich bin Kaya Kayahan und der Wörgler, so bleibt es auch.
In Wörgl hat es ja jetzt diese Überraschung gegeben, also Hedi Wechner ist abgewählt worden. Wo sehen Sie für Wörgl die größten Herausforderungen?
So, wir haben ja unser Wahlprogramm gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern gestaltet. Wir haben sehr viele Gespräche geführt. Familie, Freizeitangebote, Wohnungsraum, das waren unsere Themenschwerpunkte. Und Thema Sicherheit möchte ich noch einmal erwähnen. Das waren unsere Themen, die wir in den nächsten Jahren dann angehen möchten.
Weil Sie Thema Sicherheit angesprochen haben, was ist da, wo sind da die Eckpfeiler bei der Sicherheit?
Also im Thema Sicherheit hat unser Wahlprogramm hat man das so zusammengefasst, wir möchten Videoüberwachung in unserer Stadt haben, beziehungsweise nicht überall, natürlich in den sensiblen Stellen und mehr Polizeipräsenz, damit sich die Leute auch in Wörgl wieder sicher fühlen. Und das ist auch für unseren Bürgermeister Michael Rittert sehr wichtig.
Jetzt gibt es ja einen sehr großen Vertrauensverlust in die Politik. Auch Corona-Krise war ein Teil davon, dann auch Ihre Partei, wenn ich sage auf Bundesebene, mit den Chat-Protokollen, spürt man das auf Gemeindeebene, diesen Vertrauensverlust, oder sagen Sie, nein, das ist Bundesebene, das ist Landesebene und das ist Kommunalpolitik und das sind zwei verschiedene oder drei verschiedene Paar Schuhe?
Also wir leben in einer Zeit natürlich, wo es sehr viele Herausforderungen und Krisen gibt. Ich glaube, in solchen Fällen haben die Entscheidungsträgerinnen und Träger innerhalb kürzester Zeit gewisse Entscheidungen treffen müssen und manchmal bei den komplexen Herausforderungen hat man wahrscheinlich nicht immer das Richtige gemacht, aber in Wörgl haben wir das nicht gespürt, das hat man im Wahlergebnis gesehen, wir haben knapp 40% der Wörglerinnen und Wörgler haben uns gewählt.
Trotzdem, es ist ja auch so, dass ja, man hört es ja jetzt nicht unbedingt, der neue Bürgermeister Rittert der Liebling der Volkspartei in Tirol gewesen war. Er war ja praktisch, seine Gruppe hat sie ja praktisch aufgestellt aus verschiedenen Kreisen. Wie ist es so, spielt Parteipolitik da eine große Rolle?
Also das kann ich jetzt nicht so beantworten, aber ich kann Ihnen nur Folgendes sagen. Michael Rittert hat vollste Unterstützung von Stadtpartei. In Wörgl ist er sehr beliebt, das hat man auch gesehen. Beim ersten Wahldurchgang hat er knapp 40% bekommen, also in Wörgl ist das kein Thema.
Man wollte die Veränderung und da steht die Person wahrscheinlich im Vordergrund.
Richtig, richtig, mit unserer Spitzenkandidat, richtig.
Wie sehen Sie diese Polarisierung in der Gesellschaft, die ja bis in die Gemeinden, bis hin in die Familien runterreicht? Wie kann man dem entgegenwirken? Auf der untersten, sage ich, politischen Ebene, wo aber der größte Kontakt, die größte Beziehung da ist zu den Menschen.
Also ich glaube, wir müssen nach Gemeinsamkeiten suchen, ja. Sowohl in Krisen und auch bei Polarisierungen können wir es, glaube ich, nur überwinden, wenn wir als Gesellschaft wirklich noch mehr zusammenhalten. Und das haben wir vor allem jetzt in Corona-Zeit und jetzt im Ukraine-Krieg auch gesehen, wie wir in Tirol zusammenhalten und das einiges und vieles dann gemeinsam schaffen.
Wie schaut das in Wörgl aus? Habt ihr jetzt, wie viele Plätze oder Unterkünfte habt ihr jetzt für Flüchtlinge aus der Ukraine? Wird das auch koordiniert, gemanagt? Wie viel habt ihr da in etwa Plätze?
Also für unseren Bürgermeister Michael Rittert ist das Thema sehr, sehr wichtig und er bemüht sich sehr. Wir haben zurzeit 23 Menschen aus Ukraine bei uns. Es werden wahrscheinlich auch in privaten Unterkünften dann einige Personen noch sein. Und wir haben gleich einmal einen Krisenstab dann zusammengestellt. Da sind Vertreter der Stadt dabei. Und wir bemühen uns wirklich, dass man die Probleme und die Herausforderungen, die zurzeit auch geben, möglichst schnell lösen.
Eine der zentralen Fragen wird ja sein, wie schafft man Integration? Wie schnell geht das? Gibt es da auch so einen? Sind Kinder darunter, die jetzt auch in der Schule gehen? Ist das schwierig? Welche Herausforderungen gibt es da, auch was sprachlich anbelangt?
Also prinzipiell, ich denke, dass man Integration als Querschnittsthema sehen muss und sie bei allen Lebensbereichen auch mit berücksichtigt. Wie Sie gesagt haben, Sprache ist sehr, sehr wichtig. Wir werden möglichst bald auch Sprachkurse in Wörgl für die Menschen organisieren. Wir werden schauen, dass wir die Ängste nehmen und auch das abbauen. Was zum Thema Integration noch, wenn ich ergänzen darf. Ich möchte auch mit möglichst vielen Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem mit Jugendlichen reden und sie von Ehrenamt motivieren, dass die in Feuerwehren oder im Roten Kreuz zum Beispiel aktiv werden, Offenheit und Toleranz in Wörgl fördern. Das werden die Themenschwerpunkte sein.
Jetzt gibt es ja auch, weil Sie es gerade angesprochen haben mit der Querschnittsmaterie und Integration, jetzt gibt es ja so ein bisschen eine schleichende Diskussion, dass man sagt, okay, wir haben heute 2022, es sind Flüchtlinge aus einem Teil Europas, 2015 sind Flüchtlinge aus Syrien, aus dem arabischen Raum gekommen. Es gibt so die Differenzierung, damals war es Skepsis und heute ist es aber sagen, okay, das sind praktisch aus Europa. Sehen Sie das auch, diesen unterschiedlichen Zugang, dieses Willkommenssein?
Ich glaube, wir haben ja damals ja viel zu wenig Erfahrung im Fluchtbereich gehabt. Jetzt sind wir natürlich strukturell ja viel, viel besser vorbereitet. Das macht natürlich einiges aus, weil im Jahr 2015, wie Sie gesagt haben, es war auf einmal alles neu. Von an 8 sind sehr viele Menschen zu uns gekommen. Wir haben nicht genau gewusst, wie wir das sprachlich lösen. Was brauchen die Menschen? Wie können wir sofort helfen? Und da hat sich wirklich sehr viele Erfahrungen in der Zwischenzeit gesammelt und das sieht man heute. Also die Leute sind, aber ich glaube nicht, dass da viel Unterschied gibt.
Also Sie glauben nicht, dass es noch verfestigt, so zwei Kategorien von Flüchtlingen, dass man die Integration schafft. Glauben Sie, Wörgl hat ja doch in den vergangenen Jahren, war ja die Frage von Migration oder mit Menschen mit Migrationshintergrund hat sich ja polarisiert, bis hin zu Fragen der Wohnungsvergabe, wo ja Hedi Wechner doch einen sehr strikten Kurs gefahren ist. Wie glauben Sie, kann man das einfangen? Sie haben ja in der Integrationspolitik davor ja auch schon sehr viel Erfahrung, waren ja da auch beschäftigt. Wie kann man diese Polarisierung zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und sagen wir, Wörglern mit jahrhundertelanger Tradition. Wie kann man das überwinden?
Also ich bin ja noch im operativen Bereich, im Integrationsbereich in Wörgl tätig. Also wir organisieren sehr viele Veranstaltungen zum Thema Bewusstseinsbildung. Dann Begegnungsformate, wie zum Beispiel Fest der Nationen, die im September wieder stattfindet. Also wir schauen wirklich, dass die Menschen zusammenkommen, miteinander reden und auch die Vorteile abbauen. Das ist ein Prozess. Man kann das Problem wahrscheinlich oder die Herausforderungen nicht von heute auf morgen lösen. Das wird einfach Zeit brauchen. Aber nicht nur in Wörgl, sondern landesweit gibt es da wirklich tolle Bemühungen in die Richtung.
Das heißt, es ist in Wahrheit ein lebenslanger Lernprozess, sowohl für die Politik als auch für die Angesprochenen.
Richtig, Sie haben recht.
Herr Kajahan, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Tirol Live können Sie wie immer auf dd.com, den Online-Kanal der Tiroler Tageszeitung, sehen und wo immer Sie auch sind, als Podcast hören.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf dd.com.